ARD.
Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters-Folgen. Ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
Gerade weil dieser Geheimdienst eben ein derart grenzenlos agierendes Instrument der Unterdrückung ist, würde ich definitiv sagen, dass die mit dem, was sie tun, was sie dürfen, was sie können, dass die zu den schlimmsten Diensten gehört, die es auf der Welt zu finden gibt.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke.
Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren hintergründigen Gespräch hier im Dark Matters Separé. Wie immer vertiefen wir hier zu zweit nochmal das, was ihr gerade gehört habt. Und in unserer aktuellen Folge geht es ja um die nordkoreanischen Dienste und zwar vor allem um deren Online-Aktivitäten. Also es geht um Hacks, um Cyberkriminalität, Computerviren, Erpressung, Krypto-Überfälle. Aber es ist ja nicht so, als würden sich diese Dienste nicht auch offline umtun. Und genau darüber spreche ich jetzt mit dem Mann, der sich mit sowas auskennt, Michael Götschenberg, der ARD-Geheimdienstexperte, sitzt vor mir. Wie schön.
Ich freue mich auch. Hallo Eva.
Welche Beziehung hast du zu diesem Land, über das wir sprechen, zu Nordkorea?
Um ehrlich zu sein, eigentlich keine. Und da bin ich auch ganz froh drum. Es steht definitiv nicht auf meiner Bucketliste von Dingen, die ich gerne mal machen möchte, nach Nordkorea reisen, obwohl ich es natürlich auch hochspannend finde, dass es tatsächlich ein Land gibt, das sich im Jahre 2026 noch so konsequent von der Außenwelt abschotten kann. Und ja, man muss es ja leider sagen, da ein Regime der Angst etablieren konnte, das eben bis heute Bestand hat, als gäbe es die Welt drumherum nicht. Und ja, ich finde es furchteinflößend, faszinierend, aber wie gesagt, es ist kein Ort, wo ich gerne hin möchte.
Es gibt ja gerade ganz viele Traveler, die sozusagen so das besondere Abenteuer genau da suchen.
Ja, und enjoy.
Also das kannst du überhaupt nicht nachvollziehen, dass man das als Abenteuerort auch irgendwie auf eine Art begreift und sich daran so ein bisschen weidet, wie gruselig das ist.
Ja, das hat ja auch was Voyeuristisches, weil, also ich weiß jetzt wirklich nicht, also wenn ich Urlaub jetzt auch als Möglichkeit der Erholung verstehe und als ja, Möglichkeit mal spannende, schöne Orte auf der Welt zu entdecken, mich auch persönlich zu bereichern an anderen Kulturen, dann ist Nordkorea nicht der Ort, der mir als erster einfallen würde.
Okay, dann blicken wir von hier aus, von sicherem Boden aus, auf dieses Land, auf diese Volksrepublik am anderen Ende der Welt, die wir schon ein bisschen kennengelernt haben als ein Land, das tatsächlich sehr umtriebig ist, was seine Geheimdienste angeht im Online-Bereich, also was Erpressungen angeht und so weiter. Ich habe es gerade schon mal ein bisschen aufgezählt. Da geht es darum, die Einnahmen zu erhöhen, die Staatskasse aufzubessern, aber eben auch darum, Kritiker und Feinde des Systems einzuschüchtern, auszuspähen. Das geschieht, wie gesagt, online, aber eben auch offline. Und da ist dann ein Ministerium zuständig, das uns echt bekannt vorkommt in Deutschland, vom Namen her zumindest. Das Ministerium für Staatssicherheit, also genau das, was es in der DDR dem Namen nach auch gab.
Genau, in der DDR kurz Stasi genannt, aber im Grunde genommen sehr vergleichbar ein Instrument der Überwachung und der Unterdrückung. Das war es in der DDR, das ist es im Übrigen auch in China, da heißt es auch Ministerium für Staatssicherheit und das ist es auch in Nordkorea. In Nordkorea in einer Weise, die ja im negativen Sinne perfektioniert ist. Es ist ein Unterdrückungsinstrument par excellence für den Machthaber Kim Jong-un und nicht der einzige Geheimdienst, es gibt noch den anderen, das Reconnaissance General Bureau, da können wir gleich auch noch drüber sprechen, was das ist, aber dieses Ministerium für Staatssicherheit ist eben dafür da, die Bevölkerung zu überwachen und zwar bis ins Allerkleinste und lebt natürlich davon, dass es ein Heer von Zuträgern gibt, in der Bevölkerung, die dafür da sind, diese Bespitzelung bis in den privaten Bereich eben auch zu ermöglichen.
Also wenn man es nochmal so auffächert, dann ist das RGB für das auch diese ganzen, dass auch diese Cyberarmee quasi befehligt, das wirkt eher nach außen und das Ministerium für Staatssicherheit eher nach innen, kann man es so zusammenfassen?
Ja, im Grunde genommen ja. RGB ist so etwas wie der militärische Geheimdienst, der auch über Spezialkräfte verfügt, der auch Auslandsoperationen durchführt. Zum Teil weiß man auch davon, in Südkorea gab es das ein oder andere. Und wo eben dann Spezialkräfte zum Einsatz kommen. Aber das Ganze ist eben ein Geheimdienst. Und das Ministerium für Staatssicherheit hat die Hauptaufgabe, zum einen eben die Familie Kim zu schützen. Zuallererst natürlich Kim Jong-un, den Machthaber. Und eben die Bevölkerung auszuspähen und diesen Unterdrückungsapparat am Laufen zu halten.
Kannst du uns was zur Organisationsstruktur sagen? Gibt es überhaupt irgendwas, was man von hier aus darüber sagen kann, was uns erreicht, was man wirklich mitbekommt davon? Oder ist das genauso abgeschottet wie das Land selbst?
Also das, was wir über Nordkorea wissen, das wissen wir im Endeffekt ja nur von den Personen, die mal da waren und sich deshalb auskennen, beispielsweise weil sie als Diplomaten da waren. Ansonsten, was den Herrschaftsapparat betrifft, wissen wir sehr wenig und erfahren im Endeffekt immer nur das, was das Regime bereit ist, öffentlich zu machen. Beispielsweise durch öffentliche Kundgebungen. Man weiß natürlich, wie das Land strukturiert ist, was es da für pseudodemokratische Institutionen gibt. Aber wie der Geheimdienst aufgebaut ist, wie viele Leute da beschäftigt werden, das kann man maximal vermuten. Da gibt es im Endeffekt keine verlässlichen Informationen.
Aber es gibt eben die Menschen, du hast es gerade schon erwähnt, die einen Erfahrungswert haben sozusagen, also die damit darunter, kann man fast sagen, gelebt haben. Unter anderem zum Beispiel Thomas Schäfer, der ehemalige deutsche Botschafter in Pyongyang. Mit dem haben wir gesprochen und der hat uns Folgendes zu diesem Ministerium für Staatssicherheit gesagt.
Wenn man da lebt, was man relativ schnell mitbekommt, ist, dass die Überwachung eben total ist, dass die Leute gegenseitig sich überwachen, dass auch die Überwacher überwacht werden. Alle solche Geschichten, die eben wir in Deutschland durch die Stasi und auch das nationalsozialistische System natürlich zur Genüge kennen. Aber das Ganze, würde ich sagen, nochmal potenziert.
Also totale Überwachung nochmal potenziert. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was der Schäfer da sagt. Also es bedeutet im Grunde, jeder ist Teil dieses Systems, könnte man so sagen.
Ja, und jeder ist diesem System in gleicher Weise ausgeliefert. Und es geht auch ganz schnell, dass man in Ungnade fällt und das eben schlimmstenfalls auch mit dem Leben bezahlen muss. Also das System lebt von der Angst. Und die Angst besteht natürlich vor allem darin, dass man selbst in den Fokus gerät, dass man inhaftiert wird und möglicherweise nicht nur man selbst, sondern die ganze Familie, die ganze Sippe. Und dass man auch aus vergleichsweise für uns, nach unseren Maßstäben zumindest, nichtigen Anlässen mit dem Tode bestraft wird. Sei es, weil man beispielsweise bei einer Veranstaltung, die von Kim Jong-un geleitet wurde, eingeschlafen ist. Hm. Ja, dann kann das sein, dass ich das mit dem Leben bezahlen muss. Und das macht eben deutlich, dass das Regime mit diesen Mitteln arbeitet, um die Menschen maximal einzuschüchtern. Illoyalität wird in keiner Weise geduldet und die Reglementierung, die geht bis in den privatesten Bereich hinein. Also Menschen dürfen nicht frei entscheiden, welche Frisur sie tragen wollen. Begriffe stehen auf dem Index, wie zum Beispiel Begriffe, die beispielsweise aus der südkoreanischen Popkultur kommen. Mhm. Die dürfen in Nordkorea nicht verwendet werden. Das wird drakonisch bestraft. Also all das führt dazu, dass Menschen sich diesem System ausgeliefert fühlen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch ein Belohnungssystem. Es gibt ein Armutsgefälle Stadt-Land. In Pyongyang, in der Hauptstadt zu leben, ist ein Privileg, darf nicht jeder, also man kann mitnichten frei entscheiden, wo man leben möchte. Und wer die Möglichkeit bekommt, in Pyongyang zu leben, erlebt das als Belohnung. Mhm. Und es gibt natürlich auch Leute, die wirtschaftlich nicht so schlecht gestellt sind. Also man kann aufsteigen in diesem System, aber das setzt eben bedingungslose Loyalität voraus.
Und wenn aufsteigen, dann nur mit dem System beziehungsweise unter Gnaden des Systems so entlang dieser Linien, die da vorgegeben sind. Jetzt hat das ja alles so einen gemeinsamen Kern. Also ob man sich jetzt diese Cyberarmee anguckt oder diese Unterdrückung, die du beschrieben hast, bis ins Private hinein. Es geht darum, die Macht von Kim Jong-un zu erhalten, ihn gegen jede Kritik abzuschirmen, gegen Widerworte, möglicherweise sogar Proteste, die es ja überhaupt nicht geben kann in dieser repressiven Atmosphäre. Und es gibt einen Fall, wo nochmal deutlich wurde, wie weit man da bereit ist zu gehen. Und der hat tatsächlich weltweite Schlagzeilen verursacht, und zwar die Ermordung von Kim Jong-nam. Kannst du uns dazu was erzählen?
Genau, Kim Jong-nam ist ein Halbbruder gewesen von Kim Jong-un. Man muss wissen, dass der Vater der beiden mehrere Mätressen hatte, von denen die Kinder auch stammen. Und Kim Jong-nam wäre eigentlich der natürliche Kronprinz gewesen, weil er war der Älteste. Mhm. Es hat sich dann aber relativ schnell herausgestellt, dass er offenbar vom Charakter her eher weich war, dass er Interesse hatte auch an der westlichen Lebensweise, an anderen Ländern. Er ist dann auf der öffentlichen Bühne zum ersten Mal wirklich bemerkenswert aufgetaucht, weil er mit einem Mal in Japan auftauchte, weil er dort ins Disneyland wollte. Und ist dann von der japanischen Polizei aufgegriffen worden. Und das hat der Öffentlichkeit deutlich gemacht, dass da irgendetwas mit ihm ist. Die Kim-Familie wird das schon sehr viel früher mitbekommen haben. Und dann war es letztlich so, dass er sich nach China abgesetzt hat, in Macau gelebt hat.
In der Glücksspielmetropole.
Genau. Und dann kam es 2017 zu diesem verhängnisvollen Vorfall am Flughafen von Kuala Lumpur in Malaysia, wo er auftauchte und dort zu Tode kam, nachdem zwei Frauen ihm eine Flüssigkeit ins Gesicht gespritzt hatten. Und wie sich dann herausstellte, also ganz sicher wissen wir es nicht, juristisch ist es nie bewiesen worden, aber es ist sehr naheliegend, dass es so gewesen ist, war das eine Geheimdienstoperation des nordkoreanischen Geheimdienstes mit dem Ziel, ihn zu töten.
Jetzt fragt man sich natürlich sofort, warum sollte er getötet werden? Er scheint ja nicht wirklich ein Interesse daran gehabt zu haben, in Nordkorea wirklich Politik zu machen, Kim Jong-un Konkurrenz zu machen in dem Sinne, weil er ja ganz andere Interessen hatte. Aber es ging noch um einiges mehr anscheinend.
Nun, er war natürlich eine Gefahr für Kim Jong-un, weil er über sehr exklusive Insider-Informationen die Kim-Familie betreffend verfügte und das Land betreffend verfügte und natürlich unberechenbar war, weil er sich eben nicht mehr in Nordkorea befand. Ich würde mal davon ausgehen, dass man in Nordkorea sich an drei Fingern abzählen konnte, dass er sich wahrscheinlich auch mit dem chinesischen Geheimdienst in irgendeiner Weise eingelassen hatte, weil dass die ihn einfach in Macau da leben lassen, ohne sich für ihn zu interessieren, kann ich mir nicht vorstellen. Er soll tatsächlich, 2019 gab es Berichterstattung dazu in den USA, auch von der CIA als Informant geführt worden sein. In seinem Rucksack am Flughafen von Kuala Lumpur fand sich eine sehr große Menge Bargeld, US-Dollar. Und er soll, bevor es eben zu diesem Mordanschlag kam, auch eine Verabredung gehabt haben mit einer Person, von der man annehmen könnte, dass sie vielleicht mit der CIA etwas zu tun hatte. Also all das.
Eine kompromittierende Person sozusagen.
All das dürfte eine Rolle gespielt haben, wobei wir natürlich nicht wissen, ob Nordkorea von dieser CIA-Verbindung Kenntnis hatte. Aber all das reicht schon aus, um ein Familienmitglied, einen Halbbruder auf die Todesliste zu setzen. Und das Ganze dann natürlich auch als Signal in die Kim-Familie hinein. Genau das droht euch, wenn ihr euch so verhaltet. Also verhaltet euch loyal mir gegenüber.
Und dieses Signal wurde ja auch wirklich gehört, denn dieser Fall hat, ich sagte es schon, also echt Schlagzeilen gemacht, auch wegen dieses Tathergangs. Der war ja so besonders perfide. Also zwei Frauen haben ihn mit einer vermeintlichen Parfümflasche angesprüht oder mit einer Flüssigkeit angesprüht. Das war so als Internet-Prank, als kleines Video getarnt und da hat ihm sozusagen eine Giftladung erwischt. So würde ich es jetzt mal bezeichnen, so habe ich es in Erinnerung.
Genau, so war es. Und man muss wissen, dass das alles einen erheblichen Vorlauf hatte. Also das ist mitnichten so aus der Situation heraus entstanden, dass man diese Frauen am Flughafen irgendwie rekrutiert hätte für einen angeblichen Spaß, der in Wahrheit etwas ganz anderes war, sondern das war über Monate vorbereitet worden. Diese Frauen lebten in Malaysia. Die eine kam aus Vietnam, die andere aus Indonesien. Die lebten unter sehr schwierigen Bedingungen in Malaysia und ganz offenbar hatte man seit Monaten geplant, dass es diese Reise von der man offenbar wusste, geben würde und dass man ihn dort töten wollte. Man hatte solche Scherzangriffe auf andere Personen, die angeblich gefilmt wurden, um sie dann eben fürs Fernsehen auszuwerten, für eine Fernsehsendung zu benutzen. Die hatte man an anderen Orten bereits mit diesen beiden Frauen gemacht. Und insofern war dieser Angriff in Kuala Lumpur nur ein weiterer. Und diese Frauen, das muss man vermuten, die waren die nützlichen Idioten.
Die wussten gar nicht davon, dass sie eigentlich nicht in einer TV-Show mitspielen, sondern wirklich in einem Geheimdienstkomplott mitwirken.
Das ist das, was sie dann auch vor Gericht behauptet haben. Und im Endeffekt sind sie freigekommen. Aber die waren natürlich in erheblichen Schwierigkeiten, weil von diesen mutmaßlich an dieser Geheimdienstoperation Beteiligten niemand mehr greifbar war. Man kann auf den Überwachungsvideos vom Flughafen erkennen, dass da einzelne Gestalten unterwegs sind, die wahrscheinlich mit dieser Operation etwas zu tun hatten und die dann auch am Ende, nachdem das alles erfolgreich passiert war, ganz schnell in einem Fahrzeug davonfahren. Aber von denen war eben keiner greifbar. Man konnte niemanden dazu befragen und auch hinter den Kulissen wird es erheblichen Druck auch von Nordkorea gegeben haben, diese beiden Frauen der Justiz zuzuführen und zu verurteilen.
Da blitzt ja dann einfach in solchen Fällen mal ganz kurz auf, wozu so ein System, was eigentlich total verschwiegen und verdeckt agiert, fähig ist. Und was wir auch gelernt haben, in den mittlerweile nun 4 Staffeln Dark Matters, ist, dass auch Gift immer eine ganz besondere Sprache spricht und man viel aus der Wahl des Giftstoffes herauslesen kann. Was wurde denn da angewendet?
Ja, hier ging es tatsächlich um das Nervengift VX. Und die Tatsache, dass der nordkoreanische Geheimdienst, wenn wir jetzt mal unterstellen, dass es so gewesen ist, dieses Gift zur Ermordung verwendet hat und damit auch in Kauf genommen hat, dass die Weltöffentlichkeit das mitbekommt, das ist dann natürlich auch etwas, was hier bei westlichen Geheimdiensten sehr wohl registriert wird. Grundsätzlich war Kim Jong-nam keine Person, die jetzt für westliche Geheimdienste von großem Interesse gewesen wäre. Gut, wenn er eine Quelle für die CIA war, dann war er eine Möglichkeit, etwas über Nordkorea zu erfahren. Aber an dieser Ermordung interessiert westliche Geheimdienste eben vor allem, dass Nordkorea über diesen Kampfstoff verfügt, dass man bereit ist, ihn anzuwenden und auch der Welt mitteilt, dass man ihn hat und dazu bereit ist und dass man eben befürchten muss, dass sie es wieder tun und möglicherweise auch im größeren Stil tun.
Gibt es eigentlich sowas wie ein Ranking der skrupellosesten Dienste der Welt, also der Geheimdienste, die am weitesten gehen und am ja auch schamlosesten agieren, wie man jetzt in dem Fall ja auch sagen kann? Und wo würde Nordkorea da stehen?
Also Nordkorea würde definitiv in der Top 3 mit dabei sein. Ich würde da jetzt mich nicht festlegen, wenn ich da auf die 1 setzen würde, aber gerade weil dieser Geheimdienst eben ein derart grenzenlos agierendes Instrument der Unterdrückung ist, würde ich definitiv sagen, dass die mit dem, was sie tun, was sie dürfen, was sie können, und wir haben ja nun über die Bandbreite gesprochen, auch mit Blick auf Cyberoperationen, dass die zu den schlimmsten Diensten gehört, die es auf der Welt zu finden gibt.
Ja, okay, echt auch ein faszinierendes System im schlimmsten Sinne, wie du schon sagst. Also diese nordkoreanischen Geheimdienste, die im Grunde ja so ein Machtmaximierungs- und Machtsicherungsapparat darstellen, die dafür sorgen, dass die, die dort herrschen, auch an der Macht bleiben. Danke, Michael, dass du uns einen Blick in diese düstere Welt geschenkt hast. Danke überhaupt für deine Auskunftsfreude hier und immer für Dark Matters. Und danke euch für die Aufmerksamkeit, dass ihr dabei wart und es immer wieder seid. Vielen Dank und auf bald.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke.
Die erste Podcast-Show Deutschlands ist zurück, der Talkomat. Zwei bekannte Persönlichkeiten treffen sich im Studio, ohne zu wissen, wer die oder der andere ist. Keine vorbereiteten Gespräche, keine PR-Floskelei, stattdessen echte Reaktionen, ehrliche Gespräche und eben der Talkomat, der die Themen vorgibt. Laura Larsson, Vanessa Mai, Ray Garvey, Mord auf Ex, Ricarda Lang, Simon Dömer, Edin Hasanovic, sie alle und noch viel mehr natürlich sind dabei bei Staffel 7 des Talkomat, dem Blind Date mit 2 prominenten Gästen.